Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Und mit einem Schwerpunkt zu den Folgen der niedrigen Zinsen weltweit und vor allem in Europa. Im Expertengespräch an der Börse blicken wir auf das Jahr der Notenbanken zurück und fragen nach den Risiken der steigenden Verschuldung durch niedrige Zinsen. Im Anschluss gehen wir außerdem der Frage einer Hörerin nach, was das Niedrigzinsumfeld für die deutschen Sozialkassen bedeutet, wollte sie von uns wissen. Als erstes aber eins der wenigen aktuellen Themen aus der Wirtschaft an diesen traditionell eher ruhigen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will ihre Mitglieder noch in diesem Jahr zum Streik bei der Lufthansa aufrufen, also vor Mittwoch kommender Woche. Und Einzelheiten will UFO heute Nachmittag bekannt geben. Hintergrund ist der seit Monaten andauernde und sehr komplizierte Tarifkonflikt. Mischa Erhardt mit weiteren Informationen.
Streiks noch in diesem Jahr hatte die Kabinengewerkschaft bereits am Montag angekündigt. Auch Schlichtungsversuche während der darauffolgenden Weihnachtsfeiertage haben offenbar keine Annäherung gebracht. In den vergangenen Wochen hatten beide Seiten mit den Schlichtern, dem früheren Chef der Bundesarbeitsagentur Frank-Jürgen Weise und dem ehemaligen SPD-Chef Matthias Platzek versucht, den Rahmen für mögliche Schlichtungsgespräche abzustecken. In dem Tarifkonflikt geht es vordergründig um Themen wie mehr Lohn, mehr Zulagen und bessere Arbeitsbedingungen für die rund 22.000 Kabinenmitarbeiter. Im Hintergrund aber tobt ein Machtkampf zwischen der Kabinengewerkschaft UFO und dem Lufthansa-Konzern. Der tarifpolitische Sprecher von UFO, Daniel Flohr, sprach in diesem Zusammenhang kurz vor Weihnachten von einem tiefen Misstrauen zwischen Lufthansa und der Gewerkschaft.
Die Lufthansa hat ihre Gründe, weshalb sie UFO loswerden wollte. Die hat sie wohl immer noch. Wir haben die Gründe, weshalb wir dagegenhalten. Und dieser Konflikt, der sollte überwunden werden. Und hier muss wieder auf Augenhöhe miteinander gesprochen werden. Aber da sind wir eben leider Gottes noch in der Situation, wo das von der anderen Seite noch ganz anders gesehen wird.
Ein Lufthansa-Sprecher sagte, die Fluggesellschaft schaue konstruktiv nach vorne. Der Konzern sei weiter an einer umfassenden Schlichtung des Konfliktes interessiert. Streiks seien keine Lösung. Die Lufthansa verweist zudem auf einen nächsten Schlichtungstermin, der für Anfang Januar angesetzt ist. Möglich sind Streiks nach Ansicht von UFO trotz Schlichtung, weil viele Fragen offen seien und bestreikt werden könnten, die außerhalb der Schlichtungsthemen stehen. Im Laufe des Konfliktes war es bereits zu Warnstreiks bei Lufthansa gekommen. Im November waren deswegen rund 1.000 Flüge ausgefallen, betroffen waren rund 200.000 Passagiere.
Mischa Erhardt mit Informationen und Hintergründen zum anstehenden Streik bei der Lufthansa. Frage an Dorothee Holz in unserem Börsenstudio Frankfurt. Schon wieder Querelen bei Deutschlands größter Airline. Was heißt das denn für den Kurs der Lufthansa-Aktie?
Naja, die Aktien gerieten zu Beginn schon ins Trudeln, gehörten zu den wenigen DAX-Verlierern. Inzwischen hat sich aber der erste Schreck gelegt. Lufthansa-Aktien legen 0,25% zu. Das ist aber kein Trost für Anleger in diesem Jahr. Die Papiere haben nämlich seit Jahresbeginn rund 17% eingebüßt, sind hinter Wirecard größter DAX-Verlierer.
Vielleicht ist Einbildung, aber es klingt verdächtig ruhig bei Ihnen im Handelssaal. Wie ist denn die Stimmung am Gesamtmarkt am letzten eigentlich vollen Handelstag des Jahres?
Ja, ruhig, aber durchaus nicht schlecht, muss man sagen. Der DAX steigt um 0,5% auf 13.374 Punkte. Damit ist der DAX nur rund 45 Punkte vom bisherigen Jahreshoch entfernt. Ein Jahr, das sich ja wirklich sehen lassen kann. Der DAX hat seit Jahresbeginn fast 27% zugelegt. Daran dürfte sich auch am letzten Handelstag kommenden Montag wenig ändern. Am Montag werden schon um Punkt 14 Uhr die Bücher geschlossen. Also ein erfolgreiches Jahr am deutschen Aktienmarkt, doch noch viel erfolgreicher. Sah es an den US-Börsen aus. Die haben nämlich permanent neue Rekorde geschafft. Auch gestern gab es neue Höchststände. Die Nasdaq hat zum ersten Mal die Marke von 9.000 Punkten übersprungen.
Und dass auch der DAX so kräftig zugelegt hat in diesem Jahr, das liegt auch an den niedrigen Zinsen, die die Anleger in Aktien flüchten lassen. Und die Zinspolitik ist heute das Thema in unserem Börsengespräch.
Ja, in diesem Jahr haben sich die Notenbanken tatsächlich im Bereitstellen von billigem Geld übertroffen, getrieben von der Sorge über eine Eskalation der Handelskonflikte und damit einhergehend einer möglichen Abkühlung der Weltwirtschaft. Die Handelskonflikte haben sich, so wie es zumindest im Moment aussieht, etwas entspannt. Was heißt das für das kommende Jahr? Bei mir ist Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Kater, schauen wir zunächst auf die weltweit wichtigste Notenbank, die FED. Die FED hat die Zinsen dreimal gesenkt. Wie geht es nächstes Jahr weiter im gleichen Tempo?
Nun, die FED hat selbst deutlich gemacht, dass ohne negative ökonomische Überraschung, das heißt also wirklich ein Wirtschaftseinbruch im nächsten Jahr, nichts passiert nach unten. Allerdings die Hürden auch für eine Zinserhöhung ebenfalls sehr hoch sind. Nachdem man sich an dieses gedämpfte wirtschaftliche Klima aus dem letzten Jahr gewöhnt hat, scheint es sich jetzt zu stabilisieren. Und damit sind die Rücknahmen der Zinsen aus dem letzten Jahr jetzt erstmal der Stand, bei dem es auf absehbare Zeit bleiben wird.
Wenn der Handelskonflikt aber wieder erwarten wirklich nochmal eskalieren sollte, dann würde ja Herr Trump persönlich nochmal Druck auf die FED ausüben. Sehen Sie da ein Risiko?
Das wäre natürlich ein Risiko für die Weltwirtschaft, damit auch für die europäische Wirtschaft, dass wir gerade eben aus diesem auch in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren bestimmenden Handelskonflikt tatsächlich nochmal eine negative Rückwirkung bekommen. Aber zurzeit sieht es eben freundlicher aus. Sollte das passieren, dann wird tatsächlich der Druck auf weitere Zinssenkungen in Amerika aufkommen. Das ist richtig.
Springen wir nach Europa. Die Europäische Zentralbank hat unter Draghi auch nochmal alle Register gezogen. Im September wurden die Strafzinsen auf minus 0,5% erhöht. Die EZB kauft wieder en masse Anleihen. Bleibt das auch in 2020 so?
Ja, das bleibt auch erhalten. Die Notenbanken sind ja in einem schwierigen Gleichgewichtsakt. Sie müssen auf der einen Seite Inflation verhindern, der traditionelle Auftrag, aber auch Deflation verhindern. Und die Deflationsgefahren zumindest waren ja die beherrschenden Themen aus den letzten Jahren. Der Grund dafür, dass die Notenbanken eben die Zinsen immer weiter nach unten geschraubt haben, daran wird sich auch nichts ändern. Allerdings stellen eben auch die Notenbanken fest, dass die herkömmlichen Mechaniken, wie sie sie gewohnt sind, nicht mehr funktionieren. Das heißt also, bei einem Zinsniveau, was wir heute haben, hätte man vor 10, 20 Jahren zweistellige Inflationsraten produziert. Das passiert schlichtweg heute nicht mehr. Und deswegen setzt mittlerweile auch ein Nachdenkprozess ein bei den Notenbanken, weil eben, wie bei jeder Medizin auch hier mit steigender Dosis eben auch die Nebenwirkungen steigende Assetpreise beispielsweise. Und hier wird auch Notenbankern langsam etwas unbehaglich. Daher fängt man an, darüber nachzudenken, wie es denn weitergehen kann.
Frau Lagarde, die neue EZB-Chefin, denkt nicht nur drüber nach, sondern sagt ganz laut, dass man tatsächlich auf die Nebenwirkungen schauen soll, auf die stärkeren Nebenwirkungen. Da muss man wahrscheinlich auch die riesigen Schuldenberge dazu zählen. Das Institute for International Finance nennt eine Zahl, die einem den Atem stocken lässt. Ende 2019, also in ein paar Tagen, werden die weltweiten Verbindlichkeiten bei einem Rekordwert von 255 Billionen Dollar liegen. Das sind 255.000 Milliarden. Was sagt das aus?
Ja, bei diesen absoluten Zahlen fällt einem auf, dass sie immer größer werden. Aber dem steht ja auch gegenüber, dass die Wirtschaftsleistung in der Weltwirtschaft immer größer wird. Wir nähern uns jetzt einem Bruttoinlandsprodukt von 100 Billionen im Jahr. Das bedeutet, Schulden muss man immer in Relation setzen zur Leistungsfähigkeit. Das ist wie beim privaten Haushalt auch. Ein Haushalt mit einem geringen Einkommen kann eine geringe Schuldenlast tragen. Ein Haushalt mit einem großen Einkommen eine größere. Und die Tatsache allein, dass Schulden steigen, ist nicht ein das alleinige Kriterium, sondern man muss es erstens in Beziehung setzen zu der dahinterstehenden Wirtschaftskraft und zweitens dahinter setzen zu den dahinterstehenden Vermögenswerten. Und bei beiden können wir sagen, seit der Finanzkrise hat sich die relative Verschuldung in der Weltwirtschaft insgesamt nicht erhöht, aber eben auch nicht weiter gesenkt.
Also Sie sehen keine Gefahr, keinen Crash, wie wir ihn vor der Finanzkrise auch wegen der hohen Schulden gesehen hatten? Bitte ganz kurz.
Nicht wegen der generellen Verschuldung. Man muss daneben natürlich auch die Sektoren und Regionen betrachten. Und hier haben wir so ein paar Problemstellen in der Wirtschaft, Weltwirtschaft. Da muss man genauer hinschauen und gegebenenfalls auch dafür sorgen, das muss die Finanzaufsicht tun, dass die Verschuldung langsam abgebaut wird. Es gibt ein paar Sektoren, wo die Verschuldung nicht gesund aussieht.
Da werden wir dann drauf schauen im Jahr 2020, ob die Finanzaufsicht da auch wirklich ernst mitmacht. Das war Ulrich Kater von der DK Bank. Vielen Dank.
Ja, danke an Herrn Kater. Auch von meiner Seite hier aus dem Studio in Köln. Frau Holz, noch kurz die Frage. Unternehmensmeldungen gibt es heute kaum, aber aus der Autobranche zwei Meldungen.
Ja, für BMW eher schlechter. Die US-Börsenaufsicht untersucht die Verkaufspraktiken von BMW, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Das hat BMW auch bestätigt, aber keine Hintergründe genannt. VW wiederum schaltet bei der E-Mobilität einen Gang höher, will viel schneller, viel mehr produzieren, beide Aktien im Plus.
Und wie entwickeln sich Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis heute?
Der Euro steigt deutlich auf über 1,11 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 66 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf -0,27% und Gold macht einen Satz von $20 auf $1,510.
Vielen Dank, Dorothee Holz in Frankfurt in unserem Börsenstudio. Und im Börsengespräch haben wir unter anderem über die Auswirkungen der Niedrigzinspolitik gesprochen. Und zu diesem Thema hat uns in diesem Jahr auch die Mail einer Hörerin aus Bremen erreicht. Wir würden oft über die Folgen der Negativzinsen für private Sparer berichten. Aber was denn eigentlich mit den Folgen für die Sozialkassen, also Krankenkassen und Rentenversicherung sei? Auf diese Frage haben wir unseren Kollegen Gerhard Schröder angesetzt und hier seine Ergebnisse.
Andreas Grein ist der Finanzmanager der Allgemeinen Ortskrankenkassen. Täglich jongliert er mit riesigen Summen, die er am Kapitalmarkt unterbringen muss. Kein einfaches Geschäft in Zeiten von Negativzinsen.
Wir haben tagtäglich damit zu kämpfen. Wir kriegen von unseren AOKs die kurzfristigen Geldanlagen zur Verfügung gestellt und legen die an. Also demzufolge sind wir jeden Tag am Markt unterwegs und versuchen hier möglichst hohe Negativzinssätze zu vermeiden.
Das Problem sind vor allem die Gelder, die Grein kurzfristig anlegen muss, weil sie für den laufenden Betrieb der Kassen gebraucht werden. 3,5 bis 4 Milliarden Euro sind das. Dafür gibt es keine Rendite, sondern Negativzinsen von 0,5%. Das hat Grein und den AOKs 2018 und 2019 Verluste von jeweils 12 Millionen Euro eingebracht. Angesichts von milliardenschweren Rücklagen können die allgemeinen Ortskrankenkassen das verkraften. Schmerzhaft sei es trotzdem, sagt Grein.
Jeden Euro, den wir hier ausgeben, steht eigentlich für die Versicherten nicht zur Verfügung. Das ist das große Problem.
Anderen Krankenkassen geht es ähnlich und auch der Gesundheitsfonds. Das ist der Topf, in dem die Beitragseinnahmen gesammelt und dann an die einzelnen Kassen verteilt werden, hat in den vergangenen 3 Jahren Negativzinsen in Höhe von insgesamt 15 Millionen Euro zahlen müssen. Ähnlich ist das Bild bei der deutschen Rentenversicherung Bund, DRV. Auch sie verfügt über staatliche Rücklagen. Zuletzt waren es 40 Milliarden Euro. Doch Erträge bringt das schon lange nicht mehr ein. 2017 und 2018 hat die Rentenversicherung dafür Strafzinsen in Höhe von jeweils 50 Millionen Euro zahlen müssen.
Das hat jetzt keine großen Auswirkungen auf unsere Finanzsituation,
sagt Dirk von der Heide, der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Wenn Sie es mal vergleichen mit den Gesamtausgaben, die wir haben, die ungefähr bei 300 Milliarden Euro liegen, sind das gerade mal 0,02%.
Bis 2022 rechnet die Bundesregierung mit weiteren Strafzinsen für die Rentenversicherung in Höhe von insgesamt 231 Millionen Euro. Das liegt zum einen an der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, zum anderen an den restriktiven Regeln, denen die Sozialkassen bei der Kapitalanlage unterworfen sind.
Also ich will ganz offen und ehrlich sagen, ich finde das keine schöne Situation mit Strafzinsen,
sagt der CDU-Rentenexperte Peter Weiß.
Und deswegen glaube ich, dass wir politisch den Sozialversicherungen mehr Möglichkeiten geben sollten bei ihrer Anlagepolitik.
Krankenkassen und Rentenversicherung müssen die Beitragseinnahmen und Rücklagen besonders sicher, flexibel und kurzfristig abrufbar anlegen. Daran will der CDU-Mann Peter Weiß auch nicht grundsätzlich rütteln. Im Detail aber hält er Korrekturen für durchaus denkbar.
Aber man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass einen kleineren Teil dieser Rücklagen die Rentenversicherung auch langfristig anlegen kann, sodass der Negativzins durch Zinserträge wieder ausgeglichen wird. Oder dass sie, was sie früher ja durfte, auch im Bereich der Immobilienwirtschaft Geld anlegen darf.
Die FDP wiederum würde auch die Anlage in Aktienfonds zulassen, was Matthias W. Birkwald von der Linkspartei kategorisch ausschließt. Zocken mit der Rente, das geht gar nicht, sagt er. Aber Handlungsbedarf sieht auch er.
Und deswegen fordere ich die Bundesregierung auf, zu prüfen, ob sie nicht im Bundestag ein Gesetz zur Abschaffung der Negativzinsen für Sozialversicherungen vorlegen kann. Denn hier geht es nicht um Marktmechanismen und Profitmaximierung, sondern um die Organisation des sozialstaatlichen Gemeinwohls. Und das ist ja wohl das Wichtigere.
Aussichtsreicher könnte ein Vorschlag sein, den das Bundesversicherungsamt unterbreitet hat. Die Sozialversicherungen sollten ihr Geld im gesamten OECD-Raum, also auch außerhalb Europas in den großen Industriestaaten, anlegen dürfen, schlägt die Aufsichtsbehörde vor.
Zum OECD-Ausland gehören ja etwa die USA, Kanada, Mexiko, Japan neben den Staaten der Europäischen Union. Und gerade in den USA haben wir ein sehr viel höheres Zinsniveau. Das würde schon helfen,
sagt Rentenversicherungssprecher Dirk von der Heide. Auch der demografische Wandel dürfte helfen. Er wird dafür sorgen, dass die Überschüsse von Rentenversicherung und Krankenkassen in den kommenden Jahren schmilzen. Und dann fallen auch Negativzinsen kaum noch ins Gewicht.
Gerhard Schröder über die Frage, wie sich Negativzinsen der EZB auf die Sozialkassen auswirken. An den Feiertagen haben viele Leute frei oder Urlaub, aber eben nicht alle. Vor allem jene nicht, deren Arbeitsalltag sowieso schon hart ist. Notärzte etwa, Krankenschwestern, Feuerwehrleute und natürlich Polizistinnen und Polizisten. Auf deren Arbeitsalltag werfen wir heute im Firmenporträt einen Blick. Genauer auf das, was sie bei ihren Einsätzen so alles dabei haben. Mirko Smiljanic über den Streifenwagenausstatter Fassbender Einsatztechnik.
Dezember 2019, irgendwo zwischen Leverkusen und Kürten. Es dämmert. Nieselregen und Dunst lassen die B506 fast verschwinden. Mit moderaten 50 Kilometern pro Stunde nähert sich der Wagen einer weiten Rechtskurve. Kein Problem für den Fahrer, trotzdem wird er Sekunden später in einen Unfall verwickelt. Der Wagen kollidiert mit einem ausgewachsenen Wildschwein, das urplötzlich aus dem Dickicht auftaucht und die Straße überquert. Polizei und Notarzt sind rasch vor Ort und beginnen routiniert mit ihrer Arbeit. Sie versorgen den Fahrer, sichern die Unfallstelle ab, machen Fotos, vermessen Bremsspuren und so weiter. Dafür brauchen Polizeibeamte Ausrüstung, viel Ausrüstung. Und die wird unter anderem von der Firma Fassbender Einsatztechnik aus Reichshof in Nordrhein-Westfalen geliefert.
Man kann sagen, alles das, was im Streifenwagen mitgeführt wird, vom Absperrband bis zur Leichenabdeckfolie, das ist alles so in unserem Portfolio enthalten.
Firmengründer Stefan Fassbender sitzt an diesem Vormittag hinter einem Schreibtisch voller Bestellungen. Gegen Ende des Jahres ordern Polizeibehörden aus ganz Deutschland vermehrt Bandmaße und Atemschutzmasken, Besen und Schaufeln, Erkennungswesten und Handschuhe, Pfefferspray und Kameras, Stative und Taschenlampen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Das Lieferprogramm umfasst mittlerweile mehrere tausend Einzelposten. Das war nicht immer so. Gegründet hat Stefan Fassbender die Firma 1990, um ein einziges Produkt zu verkaufen.
Der Grund war, dass ich früher beim Rettungsdienst in der Stadt Köln tätig war und es dort Bedarf gab an verschiedenen Artikeln, zum Beispiel ein sogenannter Alarmzug-Drehschalter, und den gab es, wenn er kaputt war, einfach nicht zu kaufen. Den gab es einfach nicht. Man hatte am Rettungswagen das Blaulicht an oder man hatte es aus und dann stand man da. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, da muss doch Abhilfe geschaffen werden. Habe ein Gewerbe angemeldet und bei Heller 20 Alarmzug-Drehschalter geordert.
Die weggingen wie warme Semmeln. Der Mitarbeiter des Kölner Rettungsdienstes hatte eine Marktnische gefunden und in der Folgezeit rasch ausgebaut. Mittlerweile versorgen 5 Angestellte Polizeidienststellen im gesamten Bundesgebiet mit Einsatztechnik. Hinzu kommen Geschäftskontakte nach Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und in die Niederlande. Knapp 1 Million Euro jährlich erwirtschaftet Fassbender Einsatztechnik, die sich die Rechtsform einer Einzelfirma gegeben hat. Computer, Kommunikationssysteme und Waffen hat das Unternehmen nicht im Sortiment. Ohne Hightech kommt aber auch der Polizeiausrüster aus dem Bergischen Land nicht aus. So habe man etwa Systeme zur digitalen Unfallaufnahme im Angebot, erklärt Andreas Lürding von Fassbender Einsatztechnik.
Wir arbeiten da mit einem Kooperationspartner zusammen, der im Bereich Landvermessung tätig ist. Und da haben wir ja ähnliche Ansatzpunkte. Zum Thema digitale Unfallaufnahme können Sie sich verschiedene Szenarien, auch verschiedene Preisgruppen von Gerätschaften vorstellen. Das fängt also mit einer einfachen Kamera an, bis hin zu lasergestützten Mitteln oder halt dann Drohnen und so weiter.
Welche Einsatztechnik Streifenwagen im Detail mit sich führen, bestimmen die Polizeibehörden in Eigenregie. Bundesweite einheitliche Standards gibt es nicht. Für den einzelnen Polizisten kann das unangenehme Folgen haben. Um Geld zu sparen, steht die Qualität eines Produktes mitunter an letzter Stelle. Fassbender Einsatztechnik hat sich auf diese Situation eingestellt.
Und da haben wir natürlich die Situation, dass gerade die Behörden zum einen von den Mitteln her begrenzt sind. Das heißt also spezielle Sachen, die sehr, sehr teuer sind, aber häufig benutzt werden müssen, in entsprechender Stückzahl gar nicht beschafft werden können. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man auch Einsatzmittel oder entsprechende Techniken anbietet, die im mittelpreisigen Segment angesiedelt sind, sodass halt auch in entsprechender Stückzahl beschafft werden können.
Ohne engen Kontakt zu den Polizeibehörden geht gar nichts. Bei der Entwicklung neuer Produkte geben sie in aller Regel erste Ideen vor, so Stefan Fassbender.
Wir bringen diese Ideen erstmal zu Papier. Das Papier sprechen wir mit Technikern durch, mit Designern. Und so entsteht dann immer in ganz, ganz kleinen Schritten irgendwann ein Endprodukt. Dieses Endprodukt wird dann wiederum einzelnen Behörden vorgestellt. Natürlich nicht allen Dienststellen der Polizei, aber so ein paar wichtigen. Ich sage jetzt mal München zum Beispiel oder Berlin oder auch Köln. Die sagen dann, ja, das ist gut oder wir ändern dies oder wir ändern das. Wir ändern die Schrift, wir ändern den Schalter.
Wenn alles gut geht, winkt ein größerer Auftrag. Ob er tatsächlich kommt, ist allerdings nicht gesichert. Ein echtes Problem sind diese Unsicherheiten aber nicht. Dafür ist die Liste der Marktbegleiter, wie Fassbender Konkurrenzunternehmen nennt, einfach zu kurz.
Wir sprechen von 3-4 Firmen in Deutschland. Alles andere, was da auch einen Fuß in die Tür der Polizei bekommen möchte, ist zu vernachlässigen.
Polizeiausrüster bedienen einen Nischenmarkt, allerdings einen großen mit hohem Wachstumspotenzial.
Das Firmenporträt kam von Mirko Smiljanic. Wir kommen nochmal zur finanziellen Lage der Krankenkassen. Wie über die Feiertage bekannt wurde, verzeichnen die nämlich 2019 ein hohes Defizit. Das hat laut deren Spitzenverband mit teuren Gesetzesvorhaben zu tun. Was aber folgt aus den steigenden Kosten? Das ist Thema unserer Wirtschaftspresseschau.
Bei rund 20 Milliarden Rücklagen sei dieses Minus nicht existenzbedrohend, findet die Süddeutsche Zeitung. Wichtiger ist im Gesundheitssystem die langfristige Perspektive. Die Kosten müssen gerecht verteilt werden. Im Steuersystem zahlen Besserverdiener prozentual mehr. Bei Sozialbeiträgen gilt das nicht. Die Überlegung dahinter, ein Besserverdiener wird im Durchschnitt genauso häufig krank wie ein Geringverdiener, also beteiligen sich beide mit dem gleichen Prozentsatz. Angesichts der steigenden Sozialbeiträge muss diese Logik hinterfragt werden. Das Straubinger Tagblatt betont, wer langfristig eine hochwertige medizinische Versorgung für alle sicherstellen will, muss darauf achten, dass die Kosten und die Beiträge nicht aus dem Ruder laufen und frühzeitig gegensteuern. Fachleute regen einen sich alle 2 Jahre erhöhenden Bundeszuschuss an und den Abbau von Überkapazitäten im Klinikbereich. Das ist nicht populär, doch je später die Politik anfängt vorzusorgen, desto härter werden die nötigen Einschnitte irgendwann sein. Nach Einschätzung der Stuttgarter Zeitung steht die gesetzliche Krankenversicherung derzeit finanziell auf solidem Grund, obwohl die Große Koalition so manche Zusatzausgabe beschlossen hat. Dazu hatte sie guten Grund. Es war an der Zeit, dass etwa Physiotherapeuten besser bezahlt werden. Und wenn die Wartezeiten auf Arzttermine kürzer werden sollen, geht das nur mit einem Honorarplus. Richtig ist auch der Versuch, die Alten- und Krankenpflege zu stärken. Doch bisher gelingt es kaum, weitere Pflegekräfte zu gewinnen. Das eigentliche Problem im Gesundheitswesen ist nicht das Geld, sondern der Personalmangel. Mit den deutsch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten über die Erdgaspipeline Nord Stream 2 beschäftigt sich die Zeitung Die Welt. Da es in den Handelsbeziehungen stets zuerst um nationale Interessen gehe, sei Streit nichts Außergewöhnliches. Nur eines ist inzwischen anders: die Verlogenheit. Während Adenauer, Brandt, Schmidt, Kennedy und Reagan offen ihre Belange ansprachen, verbergen die heutigen Regierungschefs ihre Bedürfnisse hinter dem Namen Europas. In Wahrheit will Washington sein Flüssiggas an die Deutschen verkaufen. Und Berlin sämtliche Vorzüge des exklusiven deutsch-russischen Nord Stream 2-Geschäftes genießen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Deutschland heute fragt hier ab 14.10 Uhr, wohin mit dem Weihnachtsbaum? Damit kann man sich ja jetzt langsam mal befassen. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Ich sage Tschüss.